Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute spreche ich mit der Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin Adelina Schnieder über gesunde Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit. Das Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich beschäftige mich persönlich schon sehr, sehr lange mit Ernährung. Ich war jahrelang Vegetarierin und teils auch vegan und dachte immer, das ist die richtige und die gesunde Ernährung und auch die ethisch korrekte Ernährung, habe dabei aber sehr wenig eigentlich auf meinen Körper gehört und auch nie so wirklich auf den Mikronährstoffhaushalt geschaut. Hatte daher dann sehr viele Symptome, die auf meine Ernährung zurückzuführen waren. Oft Schwindelgefühl, sehr viel Müdigkeit. Ich hatte sehr schlimme Endometriose-Symptome, sehr viele Schmerzen, Krämpfe während meines Menstruationszyklus und habe dann quasi irgendwann eine 180-Grad-Drehung gemacht, was meine Ernährung angeht. Esse mittlerweile wieder alles, inklusive tierische Produkte, Fleisch, auch sehr gerne Organe, weil diese sehr nährstoffreich sind und konnte dadurch meine Endometriose-Symptome alle lindern. In meiner ersten Schwangerschaft hatte ich noch sehr viel mit Übelkeit zu kämpfen. Jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft hält sich das echt in Grenzen, was ich auch auf meine nochmal verbesserte Ernährung zurückführe, gerade auch was das Thema Darmgesundheit angeht und Blutzuckermanagement. Aber darüber werde ich vielleicht mal in einer gesonderten Folge reden. Ich freue mich jetzt erstmal auf dieses Gespräch mit Adelina, die, wie ich auch da einen sehr ähnlichen Ansatz hat, dass einfach immer individuell geschaut werden muss, was für die jeweilige Frau in der Lebensphase gerade das Richtige ist und dass es eigentlich kein One-Size-Fits-All-Approach zur Ernährung gibt. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen, Adelina. Schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist für eine besondere Folge zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft und der Stillzeit. Magst du dich vielleicht einfach kurz vorstellen, Adelina?
Ja, sehr gern. Danke, liebe Thea, für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Adelina. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe im dritten Bezirk eine Praxis in Wien. Und meine Schwerpunkte sind eben Ernährung in der Schwangerschaft, Postpartum, aber auch Beikost, also quasi dann auch die Ernährung für unsere Babys und Kinderernährung ganz im Allgemeinen.
Ja, magst du vielleicht kurz erzählen, was dich dazu gebracht hat, Ernährungswissenschaften zu studieren und wie auch der Fokus auf die Themen Schwangerschaft, Geburt und Beikost für dich kam?
Ja, also bei mir war es so, ich habe eigentlich ursprünglich Betriebswirtschaft studiert auf der Wirtschaftsuni in Wien. Es war so kurz nach der Matura habe ich ein Jahr Gap Year gemacht und dann war so die Idee, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt mir gedacht, ja, ich mache mal Wirtschaft. Ich glaube, das kennen vielleicht eh viele. Und währenddessen habe ich dann gemerkt, immer wenn ich gelernt habe für irgendwelche BWL-Prüfungen oder Rechnungslegungsprüfungen, dass ich erstens immer wahnsinnig gern gekocht habe und zweitens habe ich immer so viel gegoogelt über Ernährung, also wo ist der und der Nährstoff drinnen und so weiter. Und mir ist irgendwie relativ früh aufgefallen, dass im Internet wirklich ganz, ganz viele Sachen stehen und die sich auch ganz oft widersprechen. Also man kann an einem Tag was googeln über ein Thema und dann findet man da 10 Seiten dazu und auf jeder steht was komplett anderes. Und das hat mich irgendwie immer voll gestört, dass ich da nicht ganz so weiß, okay, was ist jetzt richtig. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich beschäftige mich eh schon jetzt so viele Stunden mit dem Thema Ernährung, warum studiere ich es nicht einfach? Dann kann ich das ja auch quasi dann später in meinem Leben irgendwie als meinen Beruf machen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe das dann quasi parallel studiert. Und so diese Spezialisierung auf Frauen und Mütter ist sicher einerseits, weil ich selbst eine Frau bin. Also ich glaube schon, dass man, wenn man halt selbst eine Frau ist, auch oft so ein bisschen dann mehr vielleicht auch Interesse hat zu so Sachen wie auch Zyklus und Ernährung. Und der Fokus mit der Schwangerschaft, das würde ich sagen, ist eher so ein persönliches Interesse. Also ich habe immer, mich hat irgendwie immer schon das Thema Schwangerschaft fasziniert, und auch immer, wenn ich eine schwangere Frau auf der Straße sehe, ist für mich irgendwie immer noch so ein bisschen was Besonderes. Und auch ernährungstechnisch ist es super spannend, weil man einfach ganz viele unterschiedliche Themen hat, wenn man eine Beratung macht zum Thema Schwangerschaft. Also da können Themen von bis kommen. Und ja, vielleicht auch so privat noch. Ich bin auch in einer großen Familie aufgewachsen und habe 3 kleinere Brüder, und die habe ich alle quasi vom Baby aus aufwachsen gesehen und war da irgendwie auch schon immer sehr viel dann auch eingebunden, auch ins Thema Beikost, Füttern und so. Und ich glaube auch, dass mich das ein bisschen geformt hat in der Hinsicht.
Spannend. Bevor wir mit den spezifischen Themen zu Schwangerschaft und Stillzeit anfangen, was sollten deiner Meinung nach alle Frauen, ganz egal, ob sie Kinder haben oder nicht, ob sie einen Kinderwunsch haben oder nicht, was sollten alle Frauen über Ernährung wissen?
Ich glaube, ganz wichtig grundsätzlich beim Thema Ernährung, und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt frauenspezifisch ist, ist einmal, dass es einfach nicht unbedingt immer ein komplett richtig und komplett falsch gibt. Also man sieht vielleicht auch oft jetzt so auch auf Social Media, dass dann Leute so ihren eigenen Weg, wie sie vielleicht, weiß ich nicht, sagen wir eine Erkrankung, es geschafft haben, mit einer Erkrankung besser zu leben, durch die Ernährung auch, dass sie oft dann so diesen eigenen Weg auf alle anderen übertragen und das auch teilweise dann halt verkaufen und so. Und ich sehe das immer sehr kritisch, weil ich glaube einfach, dass die Kunst ist, auch für mich als Beraterin, dass ich mit meinem Gegenüber einfach einen Weg findet, der für die Person selbst passt, also einen eigenen Weg. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht so versteift, weil meine Freundin das so macht oder weil irgendjemand, dem ich folge, das so und so macht, heißt das nicht, dass ich auch den gleichen Weg einschlagen muss. Und auch ganz wichtig, das kann sich auch im Laufe des Lebens auch ändern. Also es kann sein, dass einmal die und die Ernährung gut für mich passt in dem Lebensabschnitt, und dann merke ich plötzlich, okay, irgendwie hat sich was geändert, und dass man da einfach auch durchaus ein bisschen flexibel bleibt. Dann in Bezug auf Frauen, was ich sehr oft sehe, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass bei Frauen speziell, und das ist sicher auch einfach, weil wir da auch durch die Gesellschaft sehr geprägt werden, dass oft der Fokus ist darauf, dass man so wenig wie möglich isst. Ja, also dass man quasi sagt, es geht eher so darum, wo habe ich Kalorien eingespart und so weiter. Und das sieht man eben schon eindeutig bei Frauen, auch schon bei Mädchen, dass einfach oft sich das dann auf die Beziehung zum Essen überschlägt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch in den Beratungen ganz oft thematisiere, also diese Beziehung zum Essen, dass Essen etwas Positives ist, dass Essen mich nährt und dass ich Essen eben nicht nur als diese Kalorien im Endeffekt betrachte. Genau, also das ist so was, was ich denke, was sehr frauenspezifisch ist, einfach weil wir da auch von der Gesellschaft sicher durch auch Medien sehr stark getargetet werden, eher einem speziellen Körperbild wahrscheinlich auch zu entsprechen. Und das wird halt dann für Leute sehr oft mit Ernährung dann auch in Zusammenhang gebracht.
Ja, oh, da war schon so viel drin. Danke, wir können das Interview jetzt beenden. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich kann es echt nur auch aus persönlicher Erfahrung ganz 100% unterschreiben, was du da gerade gesagt hast. Ich selber habe ja Endometriose, und ich weiß, als bei mir dann endlich die Diagnose kam und ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich auf so viele Blogs und Instagram-Accounts gestoßen, die alle sich auch mit dem Thema Ernährung immer auseinandersetzen. Und ich war am Anfang sowas von überfordert, weil ich dachte, oh, ich muss das machen. Und dann habe ich den nächsten Blog gelesen und da stand dann genau das Gegenteil drin. Also die einen sagen, bei Endometriose am besten komplett vegan. Die andere sagen, nein, mehr tierische Produkte und so weiter. Und ich war dann letztendlich, ich habe dann ein sehr gutes Buch gelesen, auch von einer Ernährungsberaterin. Ich habe damals noch in London gelebt und die hatte immer einmal im Monat auch in London Beratungen gegeben. Das heißt, ich war dann auch bei der Autorin und war am Anfang komplett überfordert mit dieser Ernährungsumstellung, weil ich war bis zu dem Zeitpunkt fast komplett vegan. Und worauf ich aber durch sie gekommen bin, ist dieses Thema, was ich immer total wichtig finde. Das hast du gerade auch schon angesprochen. Du hast gesagt, Essen ist zum Nähren da. Es geht um die Nährstoffe. Ich habe, glaube ich, auch immer eher so ein bisschen auf die Kalorien geschaut oder geschaut, was ich dachte, was gesund ist irgendwie. Aber ich habe halt nie wirklich geschaut, wo welche Nährstoffe drin sind und was mein Körper vielleicht braucht. Und über einen jahrelangen Weg habe ich dann, glaube ich, endlich zu der Ernährung gefunden, die mich wirklich nährt. Und wie du sagst, nur weil es für mich jetzt so passt, wie es ist, heißt es nicht, dass es für die nächste Frau mit Endometriose genau der gleiche Weg ist. Ich glaube, da muss jeder wirklich für sich rausfinden, was wirklich individualisiert passt.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch zu denen noch, weil mir das auch jetzt noch einfällt, was eben, wo dann Leute teilweise dann überrascht sind, so in der Beratung. Bei mir ist auch, wenn ich zum Beispiel sage, okay, mich stört jetzt gar nicht, dass die jeden Tag Schoko essen oder so. Weil ich überhaupt versuche, dass man sich eben mehr damit beschäftigt, wovon möchte ich mehr essen, anstatt immer dieses, was will ich nicht essen? Weil ich finde, das ist auch schon psychologisch irgendwie ganz klar, wenn ich mich immer damit beschäftige, was ich nicht will, also auch in der Ernährung, was ich möchte keine Softdrinks trinken und ich möchte keine Schoko essen und bla bla bla, kein Croissant oder so, dann nimmt das oft so Überhand im Kopf. Und genau davon würde ich halt gerne auch weg. Also dass man sich eben einfach mehr damit beschäftigt, vom Positiven, das heißt sozusagen von den nährstoffreichen Lebensmitteln, davon mehr. Und meistens geht das dann eh einher damit, dass man dann halt auch weniger isst von anderen Lebensmitteln, die vielleicht nicht ganz so gesund sind, weil einfach man sich halt auch mehr satt isst mit nährstoffreichen Lebensmitteln. Aber es ist so ein bisschen diese Zugangsweise eine andere. Weißt du, was ich meine?
Total. Also ich gebe keine Ernährungsberatung, ich habe einfach das fachliche Wissen nicht, aber wenn mich Leute mal zu dem Thema befragen, gerade auch mit Endometriose im Freundeskreis oder in der Familie, weil immer mehr auch die Diagnose bekommen, dann sage ich immer, schau, was du in deinen Körper reintust und schau nicht, was du weglässt, sondern schau, was, also sozusagen, was an den guten Stoffen reinkommt und der Rest wird sich dann auch regeln. Und Disclaimer, sehr schön. Ich esse auch jeden Tag Schokolade.
Jeden Tag. Ich auch. Ich auch. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man dann auch noch in so einem Beruf ist, dann wird man natürlich noch mehr komisch angeschaut, ja. Oder da fallen dann noch eher Kommentare, so auf die Art so, irgendwie so, keine Ahnung, ich bin auf Urlaub mit der Familie und dann gibt es, weiß ich nicht, irgendwas mit dem, was war das letzte, irgendein Kuchen oder so und dann kommt entweder, ah, das isst du auch, so auf die Art, und ich muss dann schon immer fast schmunzeln, obwohl es mich schon ein bisschen ärgert mittlerweile, wenn mich jemand das fragt, weil ich mir halt denke, ja, ich esse doch halt auch, ja. Aber, also kann ich voll nachvollziehen.
Ja, um ein bisschen spezifischer auf das Thema auch Schwangerschaft und Stillzeit einzugehen, was sind so die häufigsten Fragen oder Themen, die dir in der Arbeit mit Schwangeren begegnen?
Also was ich sehr oft habe, und ich glaube, das ist auch, weil ich das so nach außen hin auch trage, ist das Thema schon Nährstoffchecks, also dass man einfach schaut, bekomme ich von den wichtigen Nährstoff in der Schwangerschaft, bekomme ich einfach genug davon. Das ist so ein Thema und da halt eben auch oft dann in, du hast jetzt auch schon vorher, glaube ich, angesprochen, eben so ein bisschen pflanzenbasiertere Ernährung, da ist halt dann oft die Verunsicherung auch noch größer und dass man da einfach auch schaut, dass alles passt. Das ist einmal ein Thema. Dann, was ich tatsächlich auch oft habe, ist schon so diese Verunsicherung, was darf man jetzt essen, was darf man nicht essen. Also ich glaube, das Kennen kann man sicher gut nachvollziehen, wenn man selbst einmal schwanger war. Man bekommt ja meistens beim Frauenarzt, Frauenärztin eben eine Liste quasi mit Sachen, die man nicht essen sollte, was ja auch vollkommen okay ist und oft einfach auch eine Frage von den zeitlichen Ressourcen ist. Aber das macht oft dann Verunsicherung, dann schaut man vielleicht auf Google nach und da dann zu wissen, was ist jetzt in Ordnung und auch in welcher Menge ist es in Ordnung, weil manchmal ist es auch eine Mengenfrage. Und da habe ich immer wieder Fragen und dann schon noch das Thema Gewichtszunahme, auch wenn ich da eben, wie gesagt, versuche, nicht so den Fokus darauf zu halten, ist es ja auch voll legitim, wenn man einfach als Frau ja, nicht möchte, dass man dann sehr viel zunimmt, auch wenn ich der Meinung bin, dass das nicht der Fokus in der Schwangerschaft sein sollte. Aber es ist trotzdem komplett in Ordnung und komplett verständlich, dass das auch oft in den Köpfen ist.
Vielleicht gehen wir dann am Anfang gleich mal auf das Nährstoffthema nochmal ein, weil wir da gerade auch schon drüber gesprochen haben. Was sind denn so die Nährstoffe, die du vielleicht siehst oder merkst, dass die am wenigsten sozusagen vorhanden sind bei vielen Frauen? Oder wo denkst du, wo sollten die Schwangeren ihren Fokus drauf legen?
Okay, das ist jetzt schwierig, da so ein paar zu finden, aber ich glaube, so die ganz wichtigen, ich sage mal die, wo ich denke, dass am wenigsten Wissen vielleicht da ist, was eigentlich da sein könnte, sagen wir mal so. Also Eisen ist ja auch grundsätzlich ein wichtiger Frauennährstoff und ich denke schon, dass viele Leute wissen, okay, was ist Eisen und warum ist es wichtig, aber ich glaube, dass so beim Thema präventiv zu arbeiten oder präventiv zu essen, dass ein Eisenmangel gar nicht eintritt. Ich glaube, dass da noch nicht so viel Wissen da ist. Magst du da, dass ich da ein bisschen auch drauf eingehe, vielleicht so meine Tipps da gleich dazu?
Sehr gerne und dann kann ich auch gleich meinen Senf dazugeben zum Thema Eisen.
Passt. Okay, also bei Eisen, weil das ist auch schon etwas, was ich ganz oft einfach mit Frauen bespreche, auch wenn sie nicht schwanger sind, weil es einfach eines der häufigsten Nährstoffmängel ist überhaupt. Bei Eisen ist einmal erstens eben wichtig, dass man weiß, wo ist es drinnen. Und da gibt es eben tierische Lebensmittel und pflanzliche Lebensmittel. Und da ist eben auch eine unterschiedliche Form von Eisen enthalten. Und das eine, das in den tierischen, wird ein bisschen besser aufgenommen als das pflanzliche. Aber man kann eben beim pflanzlichen Eisen auch einige Dinge machen, damit es besser aufgenommen wird. Und da, glaube ich, das wissen ganz wenige. Also beim tierischen Eisen ist die meisten, glaube ich, wenn sie an Eisen denken, ist halt oft so gleich Rindfleisch oder halt rotes Fleisch Thema, und das ist auch eine gute Eisenquelle, ist aber auch in zum Beispiel Schweinefleisch oder auch in gewissen Fischsorten. Die Sardinen sind zum Beispiel sehr eisenreich drinnen. Und auch im Eigelb ist eine ganz gute Menge an Eisen. Dann gibt es aber eben auch diese pflanzlichen Quellen. Und das sind im Wesentlichen, kann man sich merken, so drei Lebensmittelgruppen. Das eine sind Vollkornprodukte und so Pseudogetreide, also sowas wie Quinoa, Amaranth zum Beispiel. Das zweite sind die Hülsenfrüchte, also Dinge wie Kichererbsen, Linsen haben einen sehr guten Eisengehalt. Edamame, also diese grünen Sojabohnen, auch Tofu ist eine ganz gute Eisenquelle, Kidneybohnen, also alle diese Hülsenfrüchte. Und das dritte sind Nüsse und Samen. Und da gibt's eben ein paar, die besonders viel Eisen haben. Das sind zum Beispiel die Kürbiskerne, die Mandeln. In den Leinsamen, glaube ich, ist auch eine ganz gute Menge, wobei man da oft nicht auf so viel Gramm kommt, wie wenn man es jetzt vielleicht mit den Kürbiskernen vergleicht. Und bei diesen pflanzlichen Eisenquellen ist es eben so, ich sagte mir im Wesentlichen, es gibt so drei Tipps, die man da beachten kann, wie man dafür sorgt, dass da mehr Eisen aufgenommen wird. Und das erste ist einmal, dass wenn man etwas Eisenreiches isst, sagen wir mal klassisches Beispiel zum Frühstück, irgendwas mit Haferflocken, also Haferflocken sind eben auch eine super Eisenquelle, dass man da dann nicht dazu direkt Kaffee oder Tee trinkt, weil im Kaffee und im Tee sind so Polyphenole, heißt das drinnen, also so Pflanzenstoffe, die diese Aufnahme hemmen können. Das heißt, es zahlt sich aus, wenn man sagt, entweder man trinkt Kaffee und Tee circa so eine Stunde oder so davor oder in etwa 2 bis 3 Stunden danach, dass man einfach da genug Puffer hat dann noch, dass das quasi getrennt im Darm dann ankommt. Das ist einmal das Erste. Das zweite ist, dass man diese pflanzlichen Eisenquellen immer mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln kombinieren kann. Fällt dir da irgendwas ein? Was ist so, wenn du sagst Vitamin C, was ist so das Erste, woran du jetzt zum Beispiel denkst?
Ich würde an jegliche Art von Beeren denken. Ja. Das ist so, das ist meine Vitamin C-Quelle. Ich glaube, viele würden jetzt erstmal an Orangensaft denken.
Ja, ja.
Den ich aus anderen Gründen nicht dazu nehmen würde, aber ich würde Beeren dazu essen, entweder Himbeeren oder Heidelbeeren oder
Ja, super, Waldbeeren. Genau. Also oft kommt immer gleich Zitrone oder Orange, also eh genau, was du gesagt hast. Und das sind ja auch gute Vitamin-C-Quellen. Aber stimmt, Beeren sind auch super Vitamin-C-Quellen. Und auch im Endeffekt gibt es ganz viel Gemüse, wo eine gute Menge ist. Also so perfekte Beispiel ist auch der rote Paprika. Also der hat vor allem auch deutlich mehr, als jetzt zum Beispiel in einer Zitrone ist oder in einer Orange. Ja. Aber man muss es nicht so überkomplizieren. Man kann auch einfach sagen, man isst halt ein Obst oder eben ein rohes Gemüse. Dazu bei den meisten Gemüsesorten wird es dann schon ganz gut passen. Aber einfach, dass man sich da ein bisschen beschäftigt, okay, wo sind meine Vitamin-C-Quellen in meiner Ernährung? Also das war Nummer zwei, quasi man kombiniert Vitamin C. Man könnte jetzt auch sagen, noch ein zweites Beispiel ist, man nimmt zum Beispiel ein Vollkornbrot, dann Hummus. Dann haben wir zum Beispiel im Vollkornbrot das Eisen und im Hummus durch die Kichererbsen. Und dann würde ja da ganz gut zum Beispiel passen, eben diese rote Paprika dazu. Und das Dritte ist auch noch, dass man durch die Zubereitungsart dafür sorgen kann, dass ein gewisser Stoff, der im pflanzlichen Eisen vorkommt, das ist die sogenannte Phytinsäure, also nicht im pflanzlichen Eisen, sondern in diesen Lebensmitteln im Endeffekt vorkommt, dass der abgebaut wird. Weil wenn diese Phytinsäure abgebaut wird, dann kann der Körper mehr vom Eisen aufnehmen. Hast du das schon einmal gehört?
Ja.
Ja, super, okay. Also bei dem ist zum Beispiel Sachen wie Einweichen. Also was ich da ganz gerne empfehle, wenn man sagt, man macht eine Cremesuppe, zum Beispiel mit Linsen, dass man diese roten oder gelben Linsen einfach ein bisschen davor auch einweicht, vielleicht eine Stunde, kann man auch einmal über Nacht, wenn man Zeit hat. Also das wäre ein Thema. Also dieses Einweichen und grundsätzlich Kochen reduziert die Phytinsäure. Also Hülsenfrüchte muss man ja kochen, um sie zu essen. Das heißt, das tut man da ohnehin. Aber noch ein dritter wichtiger Punkt ist das Keimen. Und das ist vielleicht in der Schwangerschaft auch relativ spannend, weil da geht es halt dann wieder auch ein bisschen um das Thema Lebensmittelsicherheit und so. Es gibt nämlich auch im Supermarkt so gekeimte Nudeln zum Beispiel oder auch gekeimte Haferflocken. Die kann man sich aber in der Regel nur im Internet bestellen. Im Supermarkt habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen. Da ist aber eben dieses Eisen viel besser verfügbar. Da würde ich aber in der Schwangerschaft eben empfehlen, durch diesen Keimungsprozess, dass man das einfach einmal kurz erhitzt davor, bevor man das eben isst. Bei den Nudeln, die tut man sowieso erhitzen und bei den Haferflocken halt dann einfach nicht jetzt sowas wie Overnight Oats, sondern dass man halt sich eben, dass man das halt auch einfach noch aufwärmt. Genau, das waren jetzt sicher, das war jetzt relativ viel, oder? Aber ich weiß, ja. Das waren jetzt so meine drei.
Ja, wenn du dazu Informationen hast, magst du noch was sagen vielleicht zu der Bioverfügbarkeit von jetzt tierischem Eisen versus pflanzlichen Eisen? Weil das ist sozusagen, man kann immer schauen, was steht auf dem Label drauf, wie viel Eisen ist da drin, ja?
Meistens. Ja.
Einfach sozusagen, was der Körper letztendlich an Mengen dann aufnimmt.
Ja, also es ist eben schon durchaus ein großer Unterschied. Ich glaube, beim pflanzlichen Eisen sind wir irgendwie bei 5% oder so. Aber wenn du da bessere Daten noch hast, dann kannst du es mir auch gerne sagen. Und beim tierischen ist es halt auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Aber da ist halt dann oft auch noch nicht mit einberechnet, diese Dinge, die ich halt noch zusätzlich tun kann, um es besser verfügbar zu machen. Deswegen hängt das halt dann auch im Endeffekt davon ab, wie viel Zusatzmaßnahmen ich halt dann auch noch treffe, genau. Damit also das meine, besser.
Ja, letztendlich, ich habe die genauen Daten habe ich jetzt nicht, aber ich habe mir neulich tatsächlich, also ich bin jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme in der 22. Woche schwanger und weil ich in meinem Leben schon immer so an der Grenze zur Anämie war. Also ich habe schon immer einen sehr niedrigen Eisenstatus gehabt und vertrage leider auch wenige Eisenpräparate. Und jetzt in der Schwangerschaft gar nicht. Das habe ich in der ersten Schwangerschaft schon ausprobiert. Das ging mit meiner Verdauung gar nicht gut. Deswegen habe ich diese Schwangerschaft beschlossen, okay, ich muss mich um meinen Eisenhaushalt kümmern und habe ganz speziell dazu dann auch belesen. Und all die Tipps, die du auch gerade genannt hast, versuche ich so gut wie es geht in meinen Alltag auch zu integrieren, zu schauen, was esse ich, wann trinke ich meinen Kaffee, damit er die Eisenaufnahme nicht stört und so weiter. Und in dem Zuge habe ich mir halt auch Studien angeschaut zu dieser Bioverfügbarkeit. Und da ist es dann natürlich wieder so, dass jeder Mensch natürlich auch individuell anders Nährstoffe aufnimmt, was ja auch mit der Darmgesundheit und der Verdauung und allem zu tun hat. Aber nur mal so für Richtwerte. Ich habe mir quasi angeschaut, was man aus tierischen Eisenquellen quasi, was der Körper aufnimmt. Und dann habe ich als Gegenbeispiel mir ausgerechnet, was Hirse, weil Hirse wird oft genannt als Eisenquelle. Und um die empfohlene Menge an Eisen pro Tag zu schaffen, müsste ich ungefähr 5 bis 6 Kilo Hirse am Tag essen. Im Vergleich zu halt tierischen Produkten, wo ich schauen kann, dass wenn ich ein bisschen Fleisch esse, 2 Eier, dass ich da ungefähr die gleiche Menge kriege. Das fand ich einfach nur sehr spannend. Und natürlich weiß ich, dass nicht jede Person genau gleich viel Eisen auch braucht, dass ich vielleicht auch, ja, dass ich mehr brauche als die nächste schwangere Frau. Aber das fand ich dann doch irgendwie spannend zu sehen, was das einfach an Mengen an pflanzlichen Produkten auch sind, die ich äquivalent habe zu einem tierischen Produkt.
Ja, vielleicht da auch noch. Es ist ja grundsätzlich, du hast jetzt wahrscheinlich dir angeschaut, die Empfehlung für Schwangere dann, oder?
Genau.
An Eisen, also, genau.
Genau.
Die ist ja grundsätzlich sehr hoch. Also das sind ja diese 30 Milligramm, die jetzt von der Deutschen und Österreichischen Gesellschaft für Ernährung eben empfohlen werden pro Tag. Und für Nicht-Schwangere sind es 15 Milligramm, also quasi doppelt so hoch. Und selbst da ist ja schon, dass das ist ja Ernährung, es ist ja eine Wissenschaft, also das ist halt dann auch oft das Thema, es gibt halt dann oft Daten und die einen interpretieren so und die anderen so. Weil selbst beim Bedarf gibt es keinen einheitlichen Konsens. Also die Deutsche Gesellschaft und Österreichische Gesellschaft für Ernährung sagt eben 30 Milligramm. Die European Food Safety Authority, die EFSA, also quasi für ganz Europa, die sagen, na ja, in der Schwangerschaft ist zwar der Eisenbedarf erhöht, aber erstens, wir bluten ja nicht mehr, sprich, wir haben keine Eisenverluste über unsere Menstruation. Und zweitens ist der Körper ja auch schlau und der dreht die Aufnahme hoch, ja. Also es kann jetzt einfach mehr Eisen aufgenommen werden über den Darm. Und deswegen sagt die European Food Safety Authority, der Bedarf ist de facto gleich wie vor der Schwangerschaft, also auch 15 Milligramm. Also ist vielleicht auch ganz spannend, dass es oft gar nicht so klar ist, wie viel braucht jetzt eine schwangere Frau tatsächlich. Und das, was du gesagt hast, dass man sich halt im Blutbild anschaut, ist im Endeffekt dann die einzige Art und Weise, wo ich sehe, okay, wie schaut es jetzt bei mir konkret aus? Und das ist schon auch etwas, was ich empfehle, dass man, wenn man sagt, man hat Kinderwunsch oder grundsätzlich, dass man einfach einmal im Jahr sich auch solche Dinge auch anschaut im Blut in etwa.
Ja, ganz wichtig.
Ja.
Da merke ich gleich wieder, man braucht einfach vielleicht auch mehr Studien zu der Aufnahme von Eisen oder bestimmten Nährstoffen in der Schwangerschaft oder bei Frauen mit Kinderwunsch generell. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Gibt es sonst noch Nährstoffe, die du gerne ansprechen würdest?
Folsäure ist auch so ein Thema, was viele, denke ich, nicht wissen. Also Folsäure oder Folat, das ist eben ein B-Vitamin und das ist eben ganz wichtig für die Zellteilung und Zellwachstum. Und in Österreich wird eben empfohlen, auch wieder von den Ernährungsgesellschaften, dass man schon, wenn man einen Kinderwunsch hat, beziehungsweise wenn man schwanger werden könnte, also im Endeffekt, wenn man halt nicht verhütet, dass man Folsäure beziehungsweise Folat nimmt, so in einer gewissen Menge. Und da geht es im Wesentlichen darum, um das Neuralrohrdefekt. Also das ist so ein Geburtsdefekt, wo eben bei der Wirbelsäule hinten dann so eine offene Stelle ist. Und man sieht eben, wenn man gut mit der Folsäure versorgt ist, dann passiert das eher weniger bei den Babys. Da geht es jetzt um die Babys, hoppala, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Also dieser Neuralrohrdefekt ist dann beim Baby, nicht bei der Mama.
Ja.
Und da gibt es aber auch jetzt immer mehr so auch neuere Daten, dass es ein bisschen auch auf die Folsäureart ankommt. Also es gibt eben die synthetische Folsäure und dann gibt es auch noch die aktive Folsäure. Vielleicht, wenn da werden jetzt sicher ein paar schwangere Frauen unter euch sein, die auch zuhören, vielleicht habt ihr eh schon so Multinährstoffpräparate genommen und da habt ihr vielleicht schon einmal gesehen, diese Abkürzung MTHF. Das ist jetzt, was ganz oft eben auch drinnen ist, in Schwangerschaftspräparaten. Das ist eben eine spezielle Form von Folsäure, das schon aktiv ist. Und dadurch muss dann der Körper nicht mehr diese synthetische Folsäure erst in diese aktive umformen, sondern ich führe quasi gleich diese aktive Folsäure zu. Und die Empfehlung ist, dass man das schon eigentlich eben vor der Schwangerschaft auch schaut, circa einen Monat davor, dass man gut versorgt ist mit Folat. Und ja, das sieht man einfach eben in Daten aus Österreich, dass das die wenigsten Frauen tun. Einerseits, weil halt auch Schwangerschaften oft nicht jetzt beabsichtigt passieren und weil auch oft einfach das Wissen nicht da ist.
Was sind Lebensmittelquellen für Folat? Für diejenigen, die vielleicht noch kein Präparat genommen haben und jetzt denken, ups, hätte ich es machen sollen, aber vielleicht ist sowieso über ihre Ernährung schon abgedeckt haben. Oder für Frauen, die oft ist ja auch das Problem mit den Lebensmittelergänzungen, Nährstoffergänzungen in der Schwangerschaft, dass gerade im ersten Trimester, wenn große Übelkeit da ist, dass man vielleicht gar nichts nehmen kann oder es gleich wieder auskotzt. Was sind Lebensmittelquellen vom Folat?
Also da gibt es einerseits eben so grüne Gemüsesorten sind ganz gut, also sowas wie Spinatsalat, Kohlsorten, dann auch Hülsenfrüchte, Kartoffeln sind auch ganz gute Folsäurequellen und das ist auch etwas, was man oft einmal in vielleicht eher größerer Menge isst. Nüsse, Vollkornprodukte allgemein. Dann gibt es auch noch die so Weizenkeime, also die kann man auch einsetzen, die haben eben auch sehr viel Folat. Also solche Dinge. Also in der Regel Lebensmittel, die die meisten Menschen essen. Es ist nur immer die Frage, ob man halt auf eine so große Menge dann halt auch darüber kommt. Aber das sind einfach einmal ein paar, die sicherlich, weil der Folsäurebedarf ist auch über die ganze Schwangerschaft hinweg eben auch höher, dass man da einfach schaut, dass man das auch in der Schwangerschaft regelmäßig einbaut, ist sicher sinnvoll.
Ja. Und du hast jetzt gerade, glaube ich, nur pflanzliche Quellen genannt. Gibt es noch tierische Quellen für Folsäure?
Ja, ich glaube auch, dass Fleisch auch eine Folsäurequelle ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sowas wie Schweinefleisch hat auch eine ganz gute Menge. Da müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen.
Ja, und meiner Meinung nach, ja, Leber, also Organe.
Leber, ja. Leber ist sowieso immer, hat die meisten Nährstoffe, weil da halt auch einfach der Körper seine Speicher auch oft dort anlegt.
Genau, ich habe mal die Bezeichnung gehört, dass Leber das ursprüngliche Multivitamin der Natur ist, was ich ganz gut finde. Und ich weiß, dass Leber vielleicht eine Lebensmittelgruppe ist, die viele Leute nicht regelmäßig essen. Ich weiß nicht, vielleicht hier in Österreich noch eher als in anderen Teilen der Welt. Und ich muss sagen, ich habe Leber auch mein ganzes Leben lang nicht gemocht und der Geschmack, ich finde ihn nicht gut, aber ich esse jetzt regelmäßig in der Schwangerschaft wirklich auch Leber gut verpackt in anderen Lebensmitteln, dass ich den Geschmack nicht so doll spüre und merke, dass es mir gerade was den Eisenhaushalt angeht, auch wirklich sehr gut tut. Also für diejenigen, die Fleisch essen und keine Scheu vor Organen haben.
Ich finde es grundsätzlich eh mal gut, wenn man da auch quasi das ganze Tier verwendet. Das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Aber das ist halt tatsächlich etwas, was die wenigsten Frauen, wenn sie zu mir kommen, halt das Innereien überhaupt ein Thema ist. Also die wenigsten essen das. Aber ist auf jeden Fall, wenn das etwas ist, was für dich halt Sinn macht einzubauen, dann finde ich das super, wenn du da einfach eine gute Quelle gefunden hast, auch für dich.
Ja.
Das waren jetzt Nährstoffe noch. Wir haben jetzt gesagt, Eisen und Folsäure. Wir können es gerne mal bei dem belassen. Vielleicht kommen wir ja dann noch auf andere im Laufe des Gesprächs.
Ja. Generell so in deiner Arbeit mit Schwangeren, ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, aber was möchtest du gerne vermitteln und wo siehst du vielleicht auch Verbesserungsbedarf in der Art und Weise, wie das Thema Ernährung an Schwangere herangetragen wird?
Also ich glaube, das eine, was ich eh schon gesagt habe, was ein bisschen meine Mission auch ist, ist eben dieses Weg von dem, was man nicht essen darf und mehr zu dem Ansatz, was man essen soll. Also dieser positive Ansatz, das ist mir super, super wichtig. Vor allem in der Schwangerschaft finde ich das irgendwie noch einmal präsenter. Dann, dass man sich auch nicht unbedingt verunsichern lässt von Meinungen von anderen. Ich glaube, das ist auch, also das merke ich ganz oft in der Beratung, dass dann jemand sagt, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel letztens war jetzt das Thema, weil ich empfehle nicht Frauen immer unbedingt gleich ein Multinährstoffpräparat zu nehmen in der Schwangerschaft, wenn ich das Gefühl habe, sie können es gut über die Ernährung decken. Und ich schaue halt dann, dass wir gezielt supplementieren. Also quasi die Nährstoffe, wo ich sehe, okay, da ist die Zufuhr nicht so gut, oder da ist die Zufuhr generell schwierig in der Schwangerschaft, da tun wir ein Präparat einsetzen und das andere, das machen wir einfach über die Ernährung. Und da wären dann teilweise die Frauen halt schon dann so schockiert quasi angeschaut, was, du nimmst kein Multinährstoffpräparat, so auf die Art, was tust du deinem Baby an und so in die Richtung. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig bei Ernährung, dass man sich halt dann so gut wie es geht nicht verunsichern lässt. Ja, also das ist eine Sache. Und das Zweite, was glaube ich auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist dieses realistische Ernährung. Also ich finde, das ist generell, also auch in der Schwangerschaft, aber in allen Beratungen, die ich habe, dass man nicht immer dieses von diesen, weiß ich nicht, von diesen Optimum oder diesen Idealvorstellungen vielleicht, was man denkt, wie eine Ernährung zu sein hat, dass man nicht das unbedingt als Ziel setzt, auch in der Schwangerschaft nicht. Du hast es schon vorhin genannt, es kommt dann vielleicht einmal eher mehr Übelkeit, ja, oder vielleicht habe ich irgendwie gewisse Aversionen und mir schmeckt Fleisch nicht oder mir schmeckt, ich weiß nicht was, nicht mehr oder ich kann kein rohes Gemüse sehen. Dass man einfach dann versucht mit dem, was jetzt da ist, mit dem Status quo, dass man da einfach sich überlegt, okay, wo können wir ein bisschen was optimieren, anstatt dass man jetzt komplett unrealistische Ziele dann setzt, die einem im Endeffekt dann halt noch mehr stressen.
Und da muss ich gleich an einige der Reels denken, die du manchmal auf Instagram postest, weil du oft Dinge postest, wo du einfach in den Supermarkt gehst und sagst, welchen Nährstoff bekomme ich aus welchem Lebensmittel? Und dann einfach die Lebensmittel im Supermarkt um die Ecke zeigst. Was ich, glaube ich, auch immer ganz wichtig finde, weil gerade wenn man, ich glaube, viele Frauen informieren sich heutzutage einfach über Instagram und das ist einfach sehr viel gestylt und poliert und sieht immer Instagram-worthy aus, ja, aber man kann sich auch mit den Lebensmitteln vom Spar um die Ecke sehr gut und sehr gesund ernähren.
Ja, das finde ich auch cool. Das ist halt so dieses Klassische jetzt auch. Also ich gehe auch gerne auf einen Markt, gell? Also habe ich auch gar kein Problem damit. Aber das ist halt auch so dieses Klassische, okay, man muss jetzt quasi alle Lebensmittel vom, weiß ich nicht, in Wien vom Karmelitenmarkt oder vom Naschmarkt oder ich weiß nicht was, beziehen und es muss alles immer bio sein und immer und so weiter. Also ich glaube einfach auch, dass das viel Stress macht und manchmal muss es auch nicht unbedingt sein, dass diese Lebensmittel vom Nährstoffgehalt immer besser sind. Ja, also so das klassische Beispiel, wenn ich zum Karmelitenmarkt zum Beispiel gehe, was vielleicht viele gar nicht bedenken ist, also das ist in Wien für diejenigen, die ihn nicht kennen, dass das Gemüse und das Obst dort ja auch in der prallen Sonne teilweise liegt, ja, ziemlich lange. Das heißt, und das kann natürlich auch passieren, wenn Lebensmittel zum Supermarkt quasi geschickt werden mit einem LKW oder was auch immer. Wir wissen natürlich nicht, wie lange sind die an der Sonne. Und die Sonne ist ja schon auch ein wichtiger Punkt, warum die Nährstoffe weniger werden. Also zum Beispiel beim Vitamin C oder so, ja. Das ist ein ausschlaggebender Punkt. Wie viel Sonneneinstrahlung habe ich da die ganze Zeit? Und da kann es vielleicht einmal sein, dass der Tiefkühlbrokkoli, ja, dass der Vitamin C reicher ist, weil er halt einfach gleich vom Feld dann schockgefroren wird und dann halt quasi in der Box ist und da einfach kein Licht und Sauerstoff mehr ran kann, dass das dann auch nährstoffreicher ist als vielleicht jetzt vom Markt. Und ja, ich finde, das ist auch so oft ein Thema, dass man vielleicht dann denkt, man muss jetzt da immer dort einkaufen und wenn man im Supermarkt Gemüse kauft, ist es gleich super schlecht. Das sehe ich jetzt auch nicht so und ich glaube auch nicht, dass das die Daten irgendwie hergeben würden.
Ich bin auch persönlich großer Fan von Tiefkühlgemüses, vor allen Dingen seit mein erstes Kind geboren ist, weil ich einfach gar nicht mehr die Zeit habe, alles
Ja.
in den Guss zu bereiten. Und ich finde es einfach praktisch, den gefrorenen Brokkoli in die
Ja.
Mikrowelle zu stellen, 5 Minuten und ihn dann zu essen.
Super, ja. Und ist auch super nährstoffreich, ja. Und wenn, und da denke ich mir halt immer, bevor ich gar keinen habe, ist das noch immer 10.000 Mal besser. Also da ist auch vorgeschnittenes Gemüse auch noch immer besser aus dem Supermarkt, als wenn ich gar keins habe. Also deswegen finde ich, muss einfach immer schauen, wo ist die Person und dann so in kleinen Schritten sich überlegen, wo kann ich vielleicht eine Sache machen, dass meine Ernährung ein bisschen nährstoffreicher ist. Und ich finde, das ist dann auch irgendwie auch ein schöner Prozess irgendwie. Das muss nicht alles von heute auf morgen sein.
Ja. Gibt es irgendwelche Mythen zum Thema Ernährung und Schwangerschaft und vielleicht auch Stillzeit, die du siehst, die sich hartnäckig halten, mit denen du vielleicht nicht so ganz übereinstimmst?
Ja, also sicherlich, was eben das mit dem Multinährstoffpräparat, das habe ich schon genannt, ja. Also dass man das nehmen muss. Das sehe ich nicht so. Also das sehe ich ja auch genau eben meine Kompetenz darin, dass man quasi sagt, okay, welche Nährstoffe sind für dich relevant? Wobei es natürlich eben ein paar Sachen wie eben zum Beispiel eben die Folsäure oder das Folat, was ich eben immer empfehle, oder auch Jod. Das ist vielleicht auch ein sehr wichtiger Nährstoff, vor allem eben in Deutschland und Österreich, weil eben unsere Böden jodarm sind und daher ist halt auch die Empfehlung, dass in der Schwangerschaft ein Teil supplementiert wird. Aber darüber hinaus schaue ich mir einfach immer genau an, wie schaut es mit der Person aus? Und dann braucht es nicht unbedingt ein Multinährstoffpräparat mit allem. Das ist einmal ein Mythos, der, glaube ich, ja, weiß nicht, wie hartnäckig ist, aber wo ich schon sehe, dass das eigentlich jeder Frau gesagt wird, dass sie das nehmen soll. Das eine ist dann auch so dieses, ich glaube, dass da eh schon ein Umdenken ja stattgefunden hat, ist vielleicht noch eher so die Generation vielleicht mehr von meiner Mutter, so dass mit dem Alkohol, also so ein bisschen Alkohol kann man schon trinken, so auf die Art. Da ist einfach so, dass wir halt von den Daten her, das ist halt auch wieder ein bisschen ein Datenproblem. Wir haben halt nicht, wir können aus den Daten, die wir haben, nicht sagen, okay, bis zu der Menge ist es okay und ab der Menge nicht mehr an Alkohol. Und deswegen gilt halt die Empfehlung, gar kein Alkohol, obwohl es wahrscheinlich Frauen gibt, die eben auch Alkohol anders schnell, anders verstoffwechseln und es da sicher auch Unterschiede geben wird. Aber da bin ich schon eher strenger, dass ich jetzt nicht sage, okay, ein Gläschen Sekt hier und da geht, sondern da bin ich auch eher auf der strengeren Linie, dass ich sage gar nicht, weil einfach man nicht sagen kann, wie viel ist jetzt passend und wie viel nicht.
Ja,
ich weiß nicht, hast du da irgendwas noch dazu zu sagen zu dem Thema vielleicht?
Ich habe da neulich, wir haben vorher schon drüber gesprochen, ich bin großer Fan von der Lilly Nichols, die sich einfach immer sehr genau die Datenlage anschaut und die sagt genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Es gibt keine double randomized blind control studies, weil man kann nicht einer Gruppe sagen, trinkt Alkohol in der Schwangerschaft und der anderen nicht. Aber sie hat es einfach auch nochmal von dem Nährstoff Gehalt quasi beleuchtet und einfach gesagt, wenn man wirklich in der Schwangerschaft das Ziel hat, sich und sein Kind gut zu nähren, das eine, was man ganz sicher über Alkohol sagen kann, egal bei welcher Menge, es ist, dass es immer den Nährstoff Aufnahme von essentiellen Nährstoffen im Körper hemmt für einen gewissen Zeitraum. Und dass man einfach sagen kann, wenn mein Ziel ist, wirklich mich und mein Kind gesund zu halten, dann sollte meine Priorität sein, zu jedem Zeitpunkt so viele Nährstoffe aufzunehmen, wie ich nur kann und nicht noch so einen ganzen Entgiftungsprozess in meinem Körper anzustoßen, der unweigerlich kommt, wenn ich Alkohol trinke, weil der wieder abgebaut werden muss. Wo ich dachte, also wenn es keine anderen, also wenn Frauen vielleicht andere Gründe haben, warum sie denken, dass sie Alkohol trinken müssen oder wollen in der Schwangerschaft, dann könnte man das vielleicht wenigstens so argumentieren.
Ja, und auch, was da auch noch ganz gut dazu passt, ist, dass Alkohol im Endeffekt sehr energiereich ist, ja. Also das ist eh auch wieder so ein bisschen das Ähnliche, was du sagst, wenn man quasi davon, ich meine, ich nehme jetzt an, dass das da nicht zum Riesenmengen geht, aber trotzdem werde ich dadurch auch ein bisschen satt und das heißt dann auch automatisch, dass ich vielleicht andere nährstoffreiche Lebensmittel halt deswegen nicht esse. Und von dem her ist es halt auch irgendwie nicht sinnvoll. Zu so Alkohol auch noch. Ich habe da auch ein paar alkoholfreie so Mocktails auch auf meiner Webseite. Also das könntest du vielleicht dann auch verlinken und dann kann man ja da schauen, ob man eine Alternative findet.
Ja, sehr gerne. Wir hatten vorher schon kurz drüber geredet, auch noch einfach mal, weil ich glaube, das ist so ein großer Mythos. Du hast auch schon das angesprochen, glaube ich, mit den Eiern, oder vielleicht roher Fisch. Was ist da deine Meinung zu?
Ja, also ich sage nach wie vor, also in Österreich, es ist, wenn man, schau, es ist halt bei Lebensmittelinfektionen ist immer so, man möchte quasi sein Risiko so gering wie möglich halt halten, ja. Und da wird dann einfach geschaut, okay, bei welchen Lebensmitteln ist das Risiko höher, dass die halt irgendwie belastet sind mit Listerien oder Salmonellen und so weiter. Und deswegen hat sich dann eben daraus dann die Empfehlung ergeben, keine rohen tierischen Lebensmittel, also so Sachen wie eben rohe Eier, im Tiramisu oder so, oder auch Beef Tartar, solche Dinge. Und das Zweite ist auch, dass aber auch andere Lebensmittelinfektionen hervorrufen können. Im Endeffekt kann man sich von jedem Lebensmittel eine Lebensmittelinfektion holen. Es gibt halt einfach Lebensmittel, wo die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist. Und auch so Sachen wie zum Beispiel vorgeschnittenes Gemüse oder so abgepackte Salate, solche so Sprossen sind immer wieder Themen, die quasi auffallen. Es gibt da auch eine App, die ich ganz gerne empfehle, die jetzt speziell für Österreich ist, von der AGES, also für die eben da quasi diese Probenentnahmen machen. Und da wird man informiert, wenn etwas aufgefallen ist. Also wenn quasi in einer Chargennummer von dem und dem Produkt hat man Salmonellen gefunden oder so. Und da sieht man auch, dass das wirklich selten passiert. Und man sieht eben auch aus Daten aus Österreich, dass Lebensmittelinfektionen wirklich sehr, 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 sehr selten sind. Nichtsdestotrotz ist halt einfach so ein bisschen die Idee, okay, ich versuche mein Risiko zu minimieren. Und in Österreich sind das halt Sachen, ich glaube, so in den Top 3, wo Lebensmittelinfektionen quasi auftreten, ist einerseits einmal in so Buffets, also quasi wenn Lebensmittel zu lange warm gehalten werden, beziehungsweise nicht heiß genug warm gehalten werden. Also es ist eben auch ganz wichtig, dass diese Bakterien nicht wachsen können. Und wenn das Buffet zu gering erhitzt ist, dann kann sich da halt was bilden. Also das ist bei den Top 3 dabei, also so bei der Außerhausverpflegung. Das zweite ist auch eben so, ja, so Art Produkte, wo eben auch Eier drinnen sein können. Und daraus her finde ich, ist schon noch immer gerechtfertigt, dass man sagt, okay, man versucht einfach rohe tierische Lebensmittel einfach wenig oder gar nicht zu essen. Eine andere Geschichte ist es, finde ich, wenn man sagt, man isst nur weiche Eier gern, sagen wir mal. Man isst nur weiche Eier gern und harte Eier isst man gar nicht gerne. Dann finde ich, muss ich auch als Beraterin dann einfach abwägen, okay, ist vielleicht der Vorteil, dass man hier und da Eier, wenn man die quasi weiß, woher die kommen, wenn man da irgendwie auch ein Vertrauen hat zu den Leuten, dass da die dann trotzdem halb roh zum Beispiel gegessen werden, ist da vielleicht der Vorteil nicht höher, die zu essen, als wenn ich es ganz weglasse. Und ich finde halt auch, dass man das individuell einfach schauen muss. Allgemein bin ich schon der Meinung, wir haben darüber halt schon einmal geredet, gell, dass jetzt auch so aus Amerika ein bisschen so diese Strömung kommt. Und ich glaube, dass das auch viele Schwangere halt dann auch über Instagram zum Beispiel mitbekommen, dass man da jetzt komplett, dass das jetzt komplett egal ist und dass man jetzt alle rohen tierischen Lebensmittel essen kann. Und da muss man einfach immer schauen, wie schaut's aus mit den Daten in Österreich dazu. Ich hoffe, das war jetzt nicht so verwirrend.
Ja, nee, absolut.
Okay.
Also wirklich immer schauen, wo kommt das Essen her, das man gerade
Ja.
isst, wo befindet man sich. Und ich meine, viele von diesen Empfehlungen, muss man auch einfach dazu sagen, sind schon einige Jahrzehnte alt, wo vielleicht die Kühlketten noch nicht so gut waren, wie sie heutzutage sind. Das heißt, da hat sich schon mal was getan. Und trotzdem muss man halt einfach schauen, wo kommen diese Salmonellen- oder Listerineninfektionen her. Und dann einfach für sich, glaube ich, als, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es sehr individuell ist, dass man schaut, dass man die Risikoabwägung macht. Was kann ich jetzt gerade essen und wo kriege ich meine Nährstoffe her, wenn ich das nicht esse?
Genau. Und sonst kann man sich eben auch immer quasi da ein bisschen so über die AGES auch informieren. Da gibt es eben, glaube ich, einmal im Jahr auch den Bericht, was ist am meisten aufgefallen und so. Und die schauen schon, dass sie dann auch diesbezüglich ihre Empfehlungen äußern. Aber es ist halt nichtsdestotrotz immer in der Schwangerschaft so, und ich glaube, das kennen eh die meisten einfach, dass man halt immer eher so ausgeht davon, dass man halt versucht, das Risiko so gering wie möglich zu halten und deswegen halt auch solche Empfehlungen dann oft, ja, aufgesprochen werden. Vielleicht ja. Viel mehr als sie, wenn man nicht schwanger wäre, eben, ja, das.
Ja. Dann vielleicht noch zum letzten Punkt. Wir haben auch schon ein bisschen hier und da über das Thema geredet. Was sagst du zu rein veganen oder vegetarischen Schwangerschaften?
Also ich finde, man muss sich einfach immer anschauen, dass man einfach genügend Nährstoffe zuführt. Woher die Nährstoffe jetzt kommen, ist mir jetzt als quasi Beraterin, sagen wir mal, egal. Für mich geht es darum, dass einfach die Nährstoffe gedeckt werden. Und da gibt es dann eben, wenn man jetzt sagt vegetarische Ernährung oder ganz vegane Ernährung, gibt es einfach Nährstoffe, auf die man besonders achten muss und die man eben auch supplementieren muss. Also vielleicht ein ganz wichtiger Schlüsselnährstoff ist das Vitamin B12. Das ist eben ausschließlich in tierischen Lebensmitteln enthalten, außer es gibt halt auch schon so Pflanzendrinks, wo es quasi angereichert wird oder so Fleischersatzalternativen, wo dann auch Vitamin B12 extra noch dazugegeben wird. Aber das ist ganz, ganz wichtig in der Schwangerschaft auch, dass wenn man sich dafür entscheidet, dass nämlich diese klassischen Multinährstoffpräparate, ohne jetzt irgendein konkretes zu nennen, dass da zum Beispiel die Dosis von Vitamin B12 viel zu gering ist für eine rein vegane Ernährung. Das heißt, da müsste man sich über das hinaus gut abdecken. Das ist einmal ein Nährstoff. Und ich finde sonst einfach, man muss sich einfach mit seiner Ernährung auseinandersetzen. Und ich habe das Gefühl, auch aus der Praxis, dass oft Frauen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, sich eh überdurchschnittlich viel mit ihrer Ernährung beschäftigen. Ja, dass also das Ernährungswissen oft eh viel besser ist, als vielleicht jetzt bei sich mischköstlich ernährenden Personen. Und da geht es dann einfach nur darum, das halt abzuchecken. Soll ich ein paar andere Nährstoffe vielleicht auch noch nennen, die da wichtig sind? Sagen wir vielleicht mal vegetarisch, okay? Vegetarisch ist eben wichtig, die Omega-3-Fettsäuren, dass man die gut abdeckt. Wenn man keinen fettreichen Meeresfisch vor allem isst, fettreicher Meeresfisch ist zum Beispiel Lachs, Makrele, Hering und Sardinen, die eben super Omega-3-Quellen sind. Und da ist es wichtig, dass man das über ein Präparat, und da gibt es eben auch ein pflanzliches Präparat, solche Mikroalgenöle zufügt. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag zum ganzen Thema Omega-3-Fettsäuren. Das können wir vielleicht dann auch verlinken, weil ich glaube, das ist fast angenehmer zum Lesen dann. Ja. Genau, also einfach mal sich darum zu kümmern, okay, Omega-3-Versorgung sollte passen. Wenn auch vegetarisch und vegan, das gilt halt für beide, also die Omega-3-Fettsäuren, ebenso wie auch das Eisen und das Zink. Und über Eisen, glaube ich, haben wir eh schon viel gesprochen, also da werde ich jetzt nicht noch mehr dazu sagen, aber einfach, dass man das auch am Schirm hat. Und bei Zink, das ist eigentlich relativ überschneidend, weil Eisenquellen meistens auch gute Zinkquellen sind, aber dass man sich auf jeden Fall auch um das auch kümmert. Ein Nährstoff, der super wichtig ist, ist eben Jod. Also es ist so, dass man in der Schwangerschaft mehr Schilddrüsenhormone produziert und Jod ist eben ein wichtiger Nährstoff, dass diese Hormonproduktion auch funktioniert. Und das Baby selbst hat auch schon relativ bald produziert selbst auch relativ bald schon Schilddrüsenhormone. Das heißt, da haben wir noch einmal einen Mehrbedarf. Und es ist eben ganz wichtig für ausreichendes Wachstum. Und da eben, was ich immer empfehle, dass man eben jede schwangere Frau ein Supplement, ein Jodsupplement nimmt in einer richtigen Dosierung und dass man sich da auch wieder mit den Jodquellen befasst. Und da sind wir wieder zum Beispiel bei den Eiern. Also die Eier sind super Jodquellen, Milch und Milchprodukte sind super Jodquellen. Und wenn wir so in Richtung mehr pflanzlich gehen, dann gibt es gewisse Algensorten, die eine gute Menge enthalten. Und auch das jodierte Speisesalz ist in Österreich eine Jodquelle. Also das ist auch der Grund, warum man Jod ins Speisesalz gegeben hat, weil man eben gesehen hat, aufgrund unserer jodarmen Böden, dass die Leute so einen Kropf entwickelt haben, manche, also so eine Vergrößerung im Halsbereich. Und das gibt's jetzt eigentlich nicht mehr, seitdem wir das eben Jod im Speisesalz dazugegeben haben. Ist das für dich auch ein Nährstoff, der schon öfters bei dir irgendwie am Schirm war?
Für mich persönlich nie. Also Jod war, also am Schirm schon, es war noch nie ein Problem. Deswegen
Okay,
musste ich da noch nie drauf achten. Aber es ist für mich immer, weil meine Mutter auch mit der Schilddrüse zu tun hat, ist es was, wo ich immer sehr auch drauf schaue, weil ich einfach denke, vielleicht ist da genetisch was dabei, aber.
Ja, bei Jod vielleicht auch noch. Also da ist halt immer ganz wichtig, dass man, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, dass man das einfach auch ärztlich davor abklärt, ob das eh passt, das einzunehmen. In der Regel ist es kein Problem, aber da einfach nochmal so eine zusätzliche Absicherung. Ja. Und bei der veganen Ernährung noch Sachen, die dann noch zusätzlich dazukommen. Also jetzt neben Omega-3, Eisen, Zink, Vitamin B12 haben wir schon besprochen und Jod sind auch noch Calcium. Also wenn wir, Calcium ist ja so das Klassische, woran Leute denken, ist eben Milch und Milchprodukte in der Regel. Es gibt aber eben auch gute pflanzliche Calciumquellen und was ich immer empfehle, weil es einfach viel alltagstauglicher ist, als dass ich jetzt immer jeden Tag schaue, dass ich calciumreiche pflanzliche Lebensmittel einbaue, dass ich die Pflanzendrinks, die ich kaufe, dass die einfach mit Calcium angereichert sind, ja. Weil damit hat man dann gleich eine ganz gute Abdeckung. Also das sieht man eh immer hinten bei den Zutaten, wenn es jetzt ein Soja-Drink ist oder Haferdrink oder so, dass man da einfach schaut, dass da auch was drinnen ist. Selen ist auch eben ein wichtiger Nährstoff, der eben auch hauptsächlich über tierische Lebensmittel gedeckt wird und deswegen in der Regel die meisten schwangeren veganen Frauen auch supplementieren. Man kann es auch über die Paranüsse decken, aber da ist halt immer ein bisschen die Frage, wie sicher ist mir das in der Versorgung, weil der Selengehalt ist schwankend in den Paranüssen und ich bin da eher so, dass ich lieber sage, ein Präparat nehmen, damit man sich sicher sein kann, dass da auch ausreichend dann dabei ist. Ja, also das sind so die Nährstoffe, wo ich sage, in der veganen Ernährung auf jeden Fall durchchecken. Das mache ich auch oft in Kombi mit einem Blutbild halt dann. Und dass man da einfach schaut, dass man da gut abgedeckt ist. Und dann finde ich, spricht gar nichts dagegen. Offizielle Meinung, vielleicht, dass ich das auch noch sage, eben wieder von Österreichischer Deutscher Gesellschaft für Ernährung ist, vegetarische Ernährung ist okay. Vegane Ernährung sollte man in so kritischen Phasen nicht machen. Aber es ist schon immer der Hinweis, wenn dann eben einfach, dass man zu einer Beratung geht, damit man da von eben einer Ernährungswissenschaftlerin oder einer Diätologin, dass man da einfach quasi auf Nummer sicher dann geht.
Ja, genau, du hast gerade das Blutbild angesprochen, das wollte ich auch noch fragen. Ich meine, du kannst jetzt nur gerade für Österreich reden. Wie komme ich als Schwangere an so ein Blutbild ran, was mir wirklich die ganzen Informationen auch im Detail gibt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist ja das Thema. Man macht dann ein Blutbild und da ist dann nicht wirklich viel bestimmt worden, was jetzt so ernährungsrelevant ist. De facto muss man also was ich immer mache, ist, dass quasi meine, ich gebe eine Empfehlung weiter an meine schwangeren Kundinnen. Und die gehen dann mit diesem Zettel, wo eben meine Empfehlung steht, aus ernährungsphysiologischer Sicht wäre das und das wichtig, sich anzuschauen. Da gebe ich genau die Parameter an. Gehen sie dann zu ihrem Hausarzt, Hausärztin oder Gynäkologen, Gynäkologin. Und die kann das dann quasi beantragen, dass sie dann die Zuweisung zum Labor gibt. Das ist jetzt aber doch ein bisschen kompliziert, quasi so über zwei Schritte. Aber ich finde, es ist wichtig, weil meine Erfahrung, die wenigsten Ärzte, Ärztinnen wissen, was man jetzt noch alles zusätzlich sich anschauen könnte. Also zum Beispiel so Sachen wie Selen kann man super anschauen im Vollblut, macht man eine Vollblutanalyse, aber man muss es halt selbst zahlen, Nummer eins. Und es muss jemand in die Anweisung vom Labor extra hinschreiben, weil das wird nicht einfach so gemacht. Also was meistens gemacht wird, ist Eisen, Vitamin B12 und Folsäure und das war es dann auch schon. Also wenn man darüber hinaus noch mehr wissen möchte, zum Beispiel, was ich immer wieder aufschreibe, ist Selen, Vollblut, Zink, Vollblut. Und auch das Folotranscobalamin. Hast du das schon einmal gehört?
Ich habe es, glaube ich, schon mal gehört, aber könnte es gerade nicht zuordnen.
Das ist ein genauerer Vitamin B12-Marker. Also das ist jetzt vielleicht auch wieder super relevant, wenn man sich eher so pflanzenbasiert ernährt, also auch bei vegetarischer Ernährung, aber auch im Alter. Also auch im Altern ist nämlich die Vitamin B12-Aufnahme wird die immer schlechter. Und wenn man sich nur Vitamin B12, das hast du vielleicht schon einmal gesehen, in deinem Blutbild steht Vitamin B12 extra so dort. Also das wird oft bestimmt. Dieser Marker ist aber nicht so aussagekräftig und es kann sein, dass ich mich schon seit 3 Jahren vegan ernähre und gar keine Vitamin B12-Quellen habe und dieser Wert trotzdem noch immer im Normbereich ist, obwohl ich eigentlich schon einen Mangel habe. Und dafür ist eben dieses Holotranscobalamin wichtig, sich anzuschauen, kurz HoloTC, weil das ist viel reaktiver. Also das sagt mir viel schneller, ob ein Mangel besteht. Und deswegen in der Schwangerschaft, wenn ich auch fast bei vegetarischer Ernährung, lasse ich das eigentlich immer bestimmen, zusätzlich zu dem Vitamin B12. Und da braucht es halt einfach, finde ich, eben Fachpersonal, die halt wissen, welche Marker kann ich bestimmen lassen, weil erstens, woher soll ich das wissen? Und die wenigsten Ärzte, Ärztinnen wissen das halt, weil es nicht ihre Hauptaufgabe ist, sagen wir mal so. Das heißt, ich würde da empfehlen, wenn man sich da genauer damit beschäftigen möchte, dass man eben Ernährungswissenschaftlerin oder Diätologin sucht und dann einfach über den Hausarzt quasi diesen Zettel weitergibt und der schreibt das dann rauf. Also ich habe bei mir vielleicht auch noch kurz in meiner Praxis, ich habe das gemeinsam mit meiner Mutter, die ist eben Allgemeinmedizinerin und das heißt, bei mir kriegen dann die Leute das gleich von ihr direkt in einen Termin. Das ist halt auch super praktisch.
Okay, das heißt, die Verordnung kriegen sie dann, aber wenn ich das richtig verstanden habe, man muss trotzdem privat für die meisten Dinge dann bezahlen.
Ja, alles.
Also nicht, also über die Standarddinge, die bei so einem großen Blutbild gemacht werden, sind es dann keine Kassenleistungen und man muss es selber bezahlen hier in Österreich.
Nein.
Ich vermute, dass das in Deutschland
ähnlich
ist. Was ja sehr bedauernswert ist, weil halt ja meiner Meinung nach Ernährung so viel auch zur Gesundheit beiträgt. Für mich persönlich ist Ernährung alles in meiner Gesundheit. Also das ist der Nummer 1 Faktor, von dem ich weiß, da hängt mein Wohlbefinden ab. Und ja, schade, dass das so in dem Detail einfach dann auch einfach, muss man sagen, nicht für alle leistbar ist, weil sich nicht jeder so einen Test leisten kann.
Nein, eh nicht. So das Gleiche auch mit der Ernährungsberatung. Also da ist es vielleicht ein bisschen in Österreich jetzt kommen so Primärversorgungszentren. Also ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. In Deutschland ist ja besser, gibt es Ernährungsberatung auch auf Kasse. Und in Österreich ist es aber noch sehr schwierig. Aber es gibt jetzt eben die Möglichkeit über diese Primärversorgungszentren, dass man sich auch Ernährungsberatung auf Kasse holen kann. Das war aber davor nicht möglich. Also das wird jetzt schon ein bisschen besser, aber es ist noch immer auf jeden Fall nicht leistbar für viele Menschen. Das ist auch etwas, was ich sehr schade finde und auf jeden Fall kritisiere und eben auch bei dem Blutbild. Vielleicht da noch ein Tipp. Also ich habe da auch eine Kostenanalyse gemacht von ganz vielen Laboren in Wien und das verglichen. Da gibt es schon auch große Unterschiede, wo man hingeht, wo es mehr und weniger kostet. Also wenn man da eben das machen möchte und Sorge hat, dass es so viel kostet, dass man sich schon zumindest nicht beim ersten Labor gleich macht, sondern vielleicht auch bei einem zweiten noch anruft und fragt, wie viel es dort kostet.
Das ist auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Und ja, ich habe das Gefühl, wir könnten stundenlang weiter. was ich jetzt gerade super spannend nochmal auch zu dem abschließend zum Thema vegetarisch und vegan fand, ist halt dieses, dass der Standardbluttest, den der Arzt macht, meistens nicht aussagekräftig ist über den tatsächlichen Vitamin B-Gehalt, der einfach sehr relevant ist und dass es sich gerade bei vegetarischer oder veganer Ernährung schon lohnt, ein bisschen genauer hinzuschauen, aber wahrscheinlich in allen Fällen immer lohnt, etwas genauer hinzuschauen.
Auf jeden Fall.
Adelina, die Frauen, die jetzt neugierig geworden sind, du hast schon gesagt, du hast in Wien im 3. Bezirk eine Praxis, aber du gibst ja auch Online-Beratungen. Wo kann man dich finden?
Also du hast schon meinen Instagram-Kanal kurz angesprochen, also auf Nourished Moms, also die genährten Mamas. Das heißt, es passt eigentlich eh ganz gut zu dem, was wir jetzt auch heute besprochen haben. Da könnt ihr mich finden und sonst auch auf meiner Webseite einfach www.adelinaschnieder.at, aber das können wir auch alles dann noch in die Shownotes, glaube ich, schreiben.
Auf jeden Fall.
Ja, und da einfach entweder eine Mail schreiben. Es gibt auch immer die Möglichkeit, dass man mal so ein Kennenlerngespräch, eben ein kostenloses, macht am Anfang, dass wir uns mal kennenlernen und schauen, inwiefern ich hilfreich sein kann auch. Und das geht eben auch online locker. Also vor allem in der Schwangerschaft ist es, habe ich tatsächlich eh meistens öfters sogar online, weil es einfach ein bisschen flexibler dann zu gestalten ist auch.
Super, liebe Adelina,
Ja.
vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe.
Dankeschön, Thea.
Ich hoffe, diese Sonderfolge mit Adelina hat dir gefallen und dass du ein paar nützliche Dinge für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich über Unterstützung für den Podcast, zum Beispiel auf buymeacoffee.com/geburt. Dort kannst du mich virtuell auf einen Kaffee einladen. Ich freue mich aber auch immer über Sternebewertungen in den Podcast-Apps oder wenn du den Podcast einfach an Freunde und Bekannte weiterschickst. Vielen Dank und bis bald.